Ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen Expertencall mit Uwe Keschke. Mein Name ist Gitta Halsenbach-Witkowski. Ich bin seit 5 Jahren erfolgreich im Empfehlungsmarketing tätig und habe heute als Gast eingeladen Uwe Keschke. Er ist schon seit 20 Jahren mit dieser Branche verbunden und ich freue mich, dass er heute dabei ist. Hallo Uwe.
Hallo, hallo.
Ja, ich möchte den Uwe erstmal vorstellen. Der Uwe hat eine ziemlich interessante Vita. Er war sehr engagiert schon während der Schule und im Studium. Er war dort Vorstand des Stadt- und Landesschülerrats, hat sich schon immer sehr gerne sozial engagiert und für seine Mitschüler eingesetzt. Das hat er dann fortgesetzt auch als Studentensprecher und AStA-Vorsitzender während seines Studiums der Wirtschaftswissenschaften. Er hatte da auch viel Kontakt zu Politikern und wie zum Beispiel Willy Brandt, aber auch zu Schriftstellern wie Günter Grass. Und er hat schon früh angefangen und wollte immer die Welt verbessern. Ja, er war dann beruflich später im Bereich Pressearbeit tätig und dann Führungskraft im Finanzbereich, war dann auch Führungskraft im Direktvertrieb und kennt sehr gut die Branche Network Marketing. Ist jetzt seit 2002 im Empfehlungsmarketing tätig und dort zählt er auch zu den Top-Führungskräften weltweit in unserem Unternehmen und hat dort ein Partnernetzwerk mit seinen Führungskräften aufgebaut, mit 7000 Partnern und Kunden. Ja, Uwe, das jetzt erstmal so als kleine Einführung zu deiner Person. Ja, erzähl doch mal ein bisschen auch noch von dir und warum hast du dich dann nach deiner langjährigen Karriere auch im Finanzbereich und im Direktvertrieb entschieden, im Empfehlungsmarketing zu starten?
Ja, das ist ganz interessant, mal seine Biografie so zu hören. Ich lebe ja eigentlich mehr im Hier und Jetzt und interessiere mich vielleicht noch ein bisschen dafür, wohin geht es, in welche Richtung. Aber ich komme aus recht einfachen Verhältnissen. Meine Familie sind Kriegsflüchtlinge und als ich dann so aufgewachsen bin, hatte ich natürlich auch Träume. Also meine Idole waren Errol Flynn, Clark Gable und so. Und ich wollte auch immer so ein toller Typ sein. Habe dann aber mitbekommen, dass die Welt nicht unbedingt fair ist. Und habe daraus den Schluss gezogen, das muss man verbessern. Und so kam das, dass ich mich hier und da auch engagiert habe. Als ich dann studiert habe, habe ich recht schnell mitbekommen, dass es nicht so einfach ist, reich zu werden, um sich diese Träume zu erfüllen. Vor allen Dingen, wo ich ein bisschen ein Problem hatte mit war, ich wollte es nicht auf Kosten anderer tun. Ich wollte es nicht tun in der Form, dass ich die Umwelt ausbeute oder in der Form, dass ich Menschen benutze. Und ich habe dann zunächst im Finanzdienstleistungsbereich angefangen, weil ich es auch für einen recht sinnvollen und auch einen notwendigen Bereich halte. Und als ich dann Network Marketing das erste Mal kennenlernte, gehörte ich zu denen, die davon nichts wissen wollten. Ich habe gedacht, wie soll das funktionieren? Wer soll da mitmachen? Und habe das zunächst erstmal eine ganze Weile abgelehnt und bin dann über die Produkterfahrung, also ich habe eine positive Produkt, ich habe mal über 130 Kilogramm gewogen. Und als jemand zu mir kam, hey, da kannst du aber, ich habe hier was zum Abnehmen, habe ich ihn erstmal weggeschickt, weil ich vorher schon zig Diäten ausprobiert habe. Und das Ergebnis war natürlich das, was viele andere auch schon an Erfahrung gemacht haben, ist der Jojo-Effekt gewesen. Mhm. Und er hat mich dann, ich würde so sagen, er hat nicht locker gelassen. Und ich habe dann gesagt, okay, ich probiere es mal so, damit ich meine Ruhe habe. Man will es ja nicht unbedingt mit dem Nachbarn verscherzen. Und ich habe also angefangen, um zu beweisen, dass das nicht funktioniert. Mhm. Und es war auch ganz irre, weil nach 14 Tagen hatte ich erstmal ein Kilo zugenommen. Aber das Witzige war, ich habe gemerkt, dass ich mehr Energie habe. Und dort begann so die Erfahrung, das erste Mal am praktischen, also am eigenen Leib, dass eine Ernährungsumstellung tatsächlich etwas bringt. Das hatte ich zuvor auch schon mal festgestellt, zum Beispiel bei der Begritte-Diät. Mhm. Hatte ich auch mehr Energie. Nur das Problem war damit, das durchzuhalten, also mit dem Einkaufen, Kochen und so weiter. Mhm. Und als ich dann Nahrungsergänzung, also so Pulver in Dosen und so Kräutertabletten kennenlernte, habe ich erst gedacht, ups, was ist denn das? Damit soll man jetzt Geld verdienen. Also ich war da nicht besonders offen für. Bin dann aber auf ein Seminar gegangen und habe ganz interessante Menschen kennengelernt. Und so bin ich in die ganze Geschichte hineingerutscht, habe dann ganz intensiv dort gestartet, weil ich irgendwo dachte, Mensch, wenn die das können, dann kann ich das doch auch. Ich muss sogar zugeben, ein bisschen arrogant habe ich auch gedacht, ja, wenn die das können, kann ich das jetzt recht. Und habe dann die Erfahrung gemacht, dass das eigentlich nicht stimmt. Also andere fiel das viel leichter, das Geschäft zu arbeiten. Wahrscheinlich habe ich viel zu kompliziert gedacht als Akademiker. Und aber ich habe dann durchgehalten, weil es mir einfach unheimlich viel Freude machte. Es gab aber auch einige negative Aspekte dabei und das war so eine Zeit, wo das so total neu war. Es war so eine Goldgräberzeit. Und manche Leute haben unglaublich schnell Geld verdient. Und mit viel Geld meine ich Zehntausende im Monat. Manche sogar über Hunderttausende im Monat. Und ich habe dann mitbekommen, wie die Menschen sich verändert haben. Oder besser gesagt, man sagt ja, Geld verdirbt nicht den Charakter, sondern es verstärkt ihn nur. Und als ich dann einiges an eigenem Geld auch verdient hatte, habe ich gedacht, das ist nicht das, was ich will. Also ich habe Menschen kennengelernt, die alles haben und trotzdem nicht glücklich sind. Und dann war bei mir so ein bisschen die Luft raus, die Motivation raus. Also so diese Träume, die ich durch Hollywood hatte, durch das Fernsehen, durch die Medien vermittelt hatten, zeigten mir plötzlich, das ist nicht der richtige Weg. Und so bin ich abgestiegen zunächst erstmal, das war 1996.
Da bist du ausgestiegen aus der Branche?
Aus dem Network. Ich habe gedacht, ich mache nie wieder Network.
Okay. Das war dein erstes Network, wo du tätig warst, ne? In diesem Bereich Nahrungsergänzung, ne?
Genau. Das war mein erstes Bereich, Network im Bereich des Direktvertriebs der Verbrauchsprodukte.
Okay.
Zuvor war ich ja Finanzbereich tätig.
Genau.
Und das war auch in dem zweiten Unternehmen, in dem ich war, war auch ein, man nennt das dann Strukturvertrieb.
Okay. Aber da hast du es auch bis zur Führungskraft geschafft, ne?
Ja, ich hatte es auch bis zur zweithöchsten Ebene geschafft. Und war dann in den Verbrauchsbereich gegangen, weil ich einfach unmittelbare Erfolgserlebnisse hatte. Wenn wir uns mal anschauen, hat sich eigentlich nicht geändert. Wenn wir so mal Wissenschaftler zusammenbringen oder Experten zusammenbringen und wir würden eine Podiumsdiskussion machen, dann würden die sich gegenseitig zerfetzen. Also die einen sagen, Nahrungsergänzungsmittel sind toll, die anderen sagen, das ist der Teufel, das braucht man alles nicht und so weiter. Und als Laie steht man dann irgendwo davor und schüttelt nur den Kopf und weiß gar nicht, was man machen sollte. Und das Ergebnis ist, dass man gar nichts tut.
Ja, ja, das kenne ich.
Und ich bin so dankbar, ich sage das noch einmal, ich bin so dankbar, dass ich durch diesen Nachbarn die Chance hatte, meine eigene Erfahrung zu machen. Und seitdem habe ich einen Wahlspruch und der heißt, probieren geht über studieren.
Richtig.
Weil wenn ich mich an die Medien orientiert hätte, da lese ich übrigens gerade ein ganz interessantes Buch von Thomas Wieczorek, Die verblödete Republik heißt der Titel. Wie uns Medien, Wirtschaft und Politik für dumm verkaufen.
Ja, ja, das Thema Vitalstoffe, da habe ich ja auch mit dem Dr. Gelion Kontakt. Das ist ja ein Orthomolekularmediziner, ein Experte. Und da gibt es zu diesem Thema auch nochmal einen Expertencall, wo das nochmal ganz genau erklärt wird, wie Vitalstoffe im Körper funktionieren und warum die so wichtig sind. Und ja, und du hast es am eigenen Leib gespürt, genauso wie ich, weil ich hatte einen Burnout und mir haben auch die Produkte so geholfen.
Ja, was soll man machen? Also ich empfehle, probiert das einfach aus, weil man hat auch schon mal für andere Dinge einfach mal Geld ausgegeben, ist in irgendein Restaurant gegangen und hat hinterher gesagt, okay, da hätte man nicht unbedingt hingehen müssen. Aber würde man nie in ein Restaurant gehen, hätte man möglicherweise auch nie ein gutes Essen bekommen.
Ja, stimmt. Okay, und dann hast du auch dieses Geschäft gestartet, nachdem du die positiven Erfahrungen gemacht hast?
Ne? Es ist so, ich bin nach Mallorca gezogen, weil ich da schon immer so den Traum hatte, ich würde gerne mal im Ausland leben, als ich studiert hatte. Da gab es viele Kommilitonen und Freunde, die sich das leisten konnten, weil die eben auch aus einem entsprechenden Elternhaus kamen. Und ich konnte mir diesen Wunsch nicht erfüllen und hatte aber durch dieses Geschäft jetzt die Möglichkeit, ich sag mal so, ich bin jetzt kein Millionär geworden, aber ich hatte mir eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit erarbeitet in der Form, dass ich nicht an einem Ort gebunden war. Und so habe ich mich entschieden, nach Mallorca zu gehen, einmal im Ausland zu leben. Ein bisschen feige war das, weil ich bin nicht direkt in ein anderes Land gegangen, weil Mallorca, sagt man ja, wäre auch ein Bundesland.
Ja, stimmt, sprechen alle Deutsch.
Und das war, ich bin kein Sprachtalent und ich dachte mir, es ist gut, wenn deutsche Ärzte und so weiter dort irgendwo in der Gegend sind. Und ich wusste, ich werde nie wieder Network Marketing machen. Also ich habe einfach diese Erfahrung, wie dort gearbeitet wird mit Frontloading. Also da werden die Leute motiviert, dass in die Garage vollgestellt wird. Es wird den Produkte verkauft, die total überhaupt keinen Sinn machen, wo dann nur mit Geldgier gearbeitet wird, wo Leute angelockt werden nach dem Motto, hier wirst du reich, in wenigen Monaten kannst du was verdienen. Ich habe gesagt, mit diesen Leuten will ich nie wieder was zu tun haben.
Ja. Wobei diese Firmen, ich sag mal, wenn man wirklich Verkäufer ist, dann gibt es da auch viele erfolgreiche. Ne? Also sie sind ja schon etabliert, auch diese Firmen. Ne?
Ja, nur es wird eben auf Kosten anderer das Geschäft gemacht, weil wenn einer viel, viel Geld verdient, dann muss man sich immer fragen, ja, wie erlange ich das dann? Also dadurch, dass ich anderen tatsächlich einen Nutzen gebe oder dadurch, dass ich andere sozusagen das Wohnzimmer oder die Garage mit Produkten vollstelle, die sie nicht loswerden.
Die Erfahrung habe ich noch nie gemacht, weil ich war noch nicht in so einem System tätig.
Aber da bin ich mir aber sicher, dass Millionen von Menschen in Europa diese Erfahrung schon gemacht haben oder jemanden kennen, der diese Erfahrung gemacht hat.
Ja, und dann hast du was ganz anderes kennengelernt. Das sah zumindest am Anfang so ähnlich aus, aber dann hast du dich näher damit beschäftigt, ne?
Ja, muss ich sagen, das war auch wieder ein bisschen über die Produktschiene. Das liegt aber jetzt daran, weil ich aufgrund dieser ersten Erfahrung von da an mich ständig damit beschäftigt. Also zum Beispiel habe ich dann mal ein Buch über die Menopause des Mannes gelesen. Also ich meine, wer wäre auf die Idee gekommen, dass auch ein Mann so etwas hat?
Also.
Ja, und dann habe ich etwas über Anti-Aging gelesen. Also ich habe das gelesen darüber, dass also an erster Stelle erstmal das Denken steht. Ja, warum? Weil ja nicht jeder sich bewegen kann. Nicht unbedingt können wir immer beeinflussen, was wir jetzt zu essen bekommen. Aber das Denken, ja, das können wir gar nicht abschalten. Und so ist das Denken von elementarer Bedeutung. Also wie ich die Dinge betrachte, wie mein Standpunkt ist. Und an zweiter Stelle steht dann die Ernährung. Und an dritter Stelle die Bewegung, Anspannung und Entspannung, Yin und Yang, Plus und Minus, wir kennen das. Ja, warum ist die Ernährung wichtiger als die Bewegung? Ganz klar, weil es gibt Situationen, wo wir uns vielleicht nicht bewegen können. Wo wir vielleicht keinen Sport machen können, aus gesundheitlichen Gründen. Aber die Ernährung können wir immer Einfluss nehmen. Aus der traditionellen chinesischen Medizin kennen wir das. Das lass die Ernährung deine Medizin sein, die Nahrung deine Medizin sein.
Genau, und du bist, was du isst, ne?
Und der vierte Punkt ist eben die Nährstoff, die Vitalstoffergänzung. Und erst an fünfter Stelle kommt dann das, wo Ärzte involviert werden, schwerpunktmäßig, oder involviert sein müssen, besser gesagt. Und das ist dann die Hormonersatztherapie. Da gibt es also eine Entwicklung, wo es in Amerika ein Riesentrend ist, wo es Kliniken gibt, wo Leute 3 oder 4 Wochen hingehen, wo sie eingestellt werden, genau untersucht werden, wo auf Zellebene geschaut wird, ob sie irgendwelche Defizite haben. Und so etwas kostet dann $2,000-3,000 pro Woche. Und erst danach gehen sie dann da raus, aber müssen ständig unter Beobachtung bleiben, weil es dort auch Risiken gibt und so. Das heißt, sie müssen einmal im Monat zum Arzt, da wird genau untersucht und geschaut, ob die Einstellung noch stimmt. Und das kostet dann Tausende im Monat.
Also dieser Traum, jung zu bleiben, ne? Das wollen die Amis sich verwirklichen. Aber die arbeiten ja nicht nur in dem Bereich so mit Hormonen, sondern auch mit Operationen. Das ist bei uns Gott sei Dank noch nicht so stark vertreten.
Das sind 2 verschiedene Bereiche. Also ich meine, auch bei uns gibt es Menschen, die zum Friseur gehen einmal im Monat und einmal im Monat zum Kosmetiker.
Ja,
ja?
Klar.
Und da ist sozusagen, wenn ich das mal so salopp sagen darf, mal gerade die Fassade in Ordnung gebracht. Ja. Also ob das Herz, ob die Organe, ob der Körper von innen. Ich nehme immer so gerne dieses Beispiel mit diesen, stell dir vor, einen glatten Sack, ja, voll Scheiße. Dann mag der von außen attraktiv sein, aber trotzdem möchte den keiner haben. Aber ich möchte dieses Vorurteil gegen den Amerikaner doch etwas zurücknehmen. Weil das ist so, wie wenn wir jetzt alle Sauerkraut und Eisbein essen würden.
Ja, klar.
Ja, es ist ein riesiges Volk von 350 Millionen Menschen. Und es unterscheidet sich von Europa insofern, dass es dort nicht so ein soziales Netz gibt. Das heißt, die haben teilweise 2, 3 Jobs, das ist die Normalität. Weil wenn die einen verlieren, dann haben die keine Möglichkeit, irgendwo Arbeitslosengeld zu bekommen. Also wenn die dann einen zweiten oder dritten haben, dann ist das deren soziales Netz. Gesundheit ist so, dass die, wenn die Krankenversicherungsbeiträge dort zahlen müssen, dass die mehr zahlen. Es gibt ja keine gesetzliche Absicherung dort, wenn sie nicht fit sind. Die müssen also einmal im Jahr zu einem Gesundheitsuntersuchung. Und so hat sich traditionell dort natürlich eine ganz andere Einstellung zur Gesundheitsprävention entwickelt. Und so auch viel früher ein entsprechender Markt. Und das ist mit der Grund, warum viele gesundheitliche Entwicklungen aus den Vereinigten Staaten kommen. Und damit auch die Vitalstoffdinge. Und bei einem Markt von über 300 Millionen Menschen ist es natürlich so, dass dort viel mehr Unternehmen aktiv sind in dem Bereich, viel mehr Wettbewerb ist und aber auch aufgrund der größeren Umsätze in diesem Bereich mehr Forschung möglich ist.
Ja, da gibt's ja auch dieses Buch, Die nächste Billion, als Hörbuch und auch als Buch von dem Paul Zane-Pilzer. Und kannst du da was zu sagen zu dem, diese nächste Million?
Billion.
Billion, genau, Billion. Million wäre ein bisschen weniger. Next Billion, genau.
Ja, wir leben, also ich gehöre ja auch noch zu den Babyboomern, 1960 geboren, und wir leben natürlich in einer alternden Gesellschaft. Das Solidaritätsprinzip, also dass die Jungen für die Alten sorgen, das wird äußerst problematisch. Wir leben immer länger. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie ist das finanzierbar auf der einen Seite? Und auf der anderen Seite fragt sich natürlich nicht, wie alt ich werde, sondern wie ich alt werde.
Ja.
Ob ich das voller Vitalität erlebe oder nicht. Natürlich ist es ein Wunschtraum, dass das jeder kann. Wir können auf der Welt beobachten, dass Gesundheit, Fitness, Vitalität natürlich auch mit dem Vermögen, also auch mit den finanziellen Möglichkeiten korreliert.
Ja, der Markt wird wachsen. Also hier steht, in den nächsten 10 Jahren wird er gigantisch wachsen und im Jahre 2010 soll er auf 1 Billion angewachsen sein. Ich denke mal, der Paul Zane-Pilzer wird wie immer recht behalten, und ich denke mal, das ist auch eine gute Möglichkeit, sich auf dieser Basis eine Existenz aufzubauen. Das hast du dir damals wahrscheinlich auch überlegt, oder?
Ich habe mir das schon alleine überlegt, auf den europäischen Markt bezogen. Also wir hatten ja schon bereits, als ich 2002 angefangen hatte, 70 Milliarden Euro Umsatz in diesem Bereich. Und wenn es einem gelingt, Produkte von höherer Qualität hier auf diesen Markt zu bringen, als es in den Apotheken oder in den Drogerien gibt, dann ist es natürlich ein gewisser Markt. So sehe ich das als Ökonom. Und auf der anderen Seite ist es so, wenn die Produkte dann nicht nur besser und leistungsfähiger sind, sondern auch günstiger sind, dann ist es natürlich erst recht ein Markt. Aber letztendlich kommen wir immer wieder an den Punkt, wo wir sagen, ja, es kostet etwas zusätzlich.
Der Dr. Gillian sagt immer, Gesundheit darf auch etwas kosten, weil Krankheit ist teuer.
Ja, aber jetzt
kostet Lebensqualität.
Ich komme aus sehr, sehr, sehr einfachen Verhältnissen. Also ich will jetzt nicht arm sagen, einfach, also ich war gerade auf einer Weltreise, ich bin in Asien gewesen unter anderem, und das hat in Deutschland ist niemand wirklich arm, aber relativ vielleicht. Aus einfachen Verhältnissen. Und in meinem Umfeld, dort wo ich herkomme, ist es nicht möglich, dass jeder Gesundheitsprävention betreibt. Also wenn da jeder 100 Euro im Monat ausgeben soll in so einer vierköpfigen Familie, dann ist es schon sehr, sehr viel Geld. Und da wir ja Prävention nicht spüren. Ja, wenn wir heute eine Currywurst mit Pommes rot-weiß essen würden und uns würde sofort schlecht werden, weil das nicht gut ist für uns, dann würden wir es ja nicht essen, sondern wir spüren das ja erst 20, 30, 40 Jahre später. So, und dann wird natürlich an dem Ende erstmal gespart. Und so ist es natürlich schon interessant, wenn wir jetzt mal zu dem Aspekt des Empfehlungsmarketing kommen, was ja nicht neu ist. Es gibt ja hunderte von Unternehmen in Deutschland, in der Schweiz, ich spreche jetzt einfach nur vom deutschsprachigen Raum, und in Österreich, die in diesem Bereich tätig sind. Beispielsweise, als ich nach Österreich zog und ein Konto bei einer Bank eröffnete, bekam ich nach einer Zeit ein Schreiben, wenn ich es weiterempfehle, würde ich 40 Euro gutgeschrieben bekommen.
Ja, das kenne ich. Ich habe auch schon mal einen Stadtanzeiger empfohlen, da habe ich eine Liege bekommen.
Ja. Also als ich dann das jetzt kennenlernte, das Unternehmen, bei dem ich jetzt bin, habe ich erstmal mich zunächst, weil ich mich ja für Gesundheitsfragen persönlich interessierte, weil ich es für meinen eigenen Bedarf oder so mich dafür interessierte, habe ich ein Produkt kennengelernt, was aus Obst und Gemüse basiert. 35 verschiedene Obst- und Gemüsesorten, 17 verschiedene Kräuter, und das durch ein Kaltherstellungsverfahren konzentriert so das Wasser, Kohlenhydrate, also das, was man im Grunde günstig wieder hinzufügen kann, um es haltbar zu machen, um es lagerfähig zu machen, um es transportierbar zu machen, hat man herausgezogen. Und da habe ich gesagt, ja, Obst und Gemüse ist gesund, das können wir überall lesen, 5-mal am Tag. Und wenn dann der Natur nicht ins Handwerk gefuscht wird, weil eben alle Stoffe drin sind, das, was im Brokkoli drin ist, was in den Tomaten drin ist, was in Kohl drin ist, was in den Möhren drin ist, wenn das alles drin enthalten wird und wir nicht als Menschen hineinfuschen, ja, dann kann das gar nicht schlecht sein. Das ist leicht zu erklären. Ja. Das ist leicht zu erklären.
Das weiß jedes Kind.
Das ist aber ein interessantes, einfaches Produkt. So. Und dann guckte ich auf den Preis. Und dann habe ich mich erstmal erschrocken. Weil in Spanien ist ja alles ein bisschen teurer. Und vor allen Dingen, ich habe in der Presse beobachtet, da stand immer drin, ja, nehmen Sie nicht zu viel Vitamine. Nehmen Sie nicht zu viel das, das könnte gefährlich sein. Und da sind wir wieder bei dieser Expertendiskussion, die ich schon am Anfang erwähnt habe, wo man wirklich nicht weiß, was man machen soll. Aber wenn man jetzt etwas weiter empfiehlt, wenn man versucht, ein Geschäft daraus zu machen, überlegt man natürlich, wie sieht es am Markt aus. Bis mir dann der Gedanke kam, ah, es ist ja ein Pulver. Das ist doch super. Wenn jemand meint, es sind zu viele, kann er ja ein bisschen weniger davon nehmen.
Ja, genau.
Und dann habe ich gedacht, okay, so, und dann war noch ein Aspekt, wenn ich jetzt Produkte über den Markt verkaufen würde, also über den normalen Handel, da muss man ja Werbung machen.
Mhm.
Das kostet Geld. Man muss den Vertrieb organisieren. Ware, es wird was gestohlen, es verdirbt etwas, es kommen neue Produkte, dann ist das, was man auf dem Lager hat, muss man dann unter Preis verkaufen. Und all diese Problematik, die man im konventionellen Handel hat. Ich meine, das müssen wir uns einfach mal bewusst machen, das steckt ja in unseren Genen drin, dieser konventionelle Handel. Das heißt, es geht über einen Großhandel, über einen Zwischenhandel, Import, Export, überall wird Werbung gemacht. Und letztendlich kosten die Produkte natürlich sehr, sehr viel mehr, als sie ursprünglich eigentlich von der Herstellung. Also würde ich direkt bei der Fabrik vorbeigehen, würde ich es viel günstiger kriegen, weil ja der Hersteller all diese Kosten nicht hat.
Mhm.
So, und jetzt kann man zwei Möglichkeiten wählen. Man kann als Hersteller in den Direktvertrieb gehen und wir haben heute diese fantastische Möglichkeit übers Internet. Wir haben heute die Computertechnologie, diese moderne Logistik, wo es möglich ist, vom Hersteller direkt etwas zum Endverbraucher zu schicken. Nur woher weiß der Kunde, also der Endverbraucher, woher weiß der, dass es diese Firma überhaupt gibt? Und da muss man in irgendeiner Form Werbung machen. Und wenn man sich mit Werbung beschäftigt, dann wird man herausfinden, dass die beste Form der Werbung die Mundpropaganda ist. Maus-zu-Maus-Marketing. Und so hat man die Möglichkeit, Folgendes zu machen. Entweder über den Preis zu gehen, also einen günstigeren Preis, all das, was man einspart durch einen günstigeren Preis, dann in den Markt zu geben. Das ist aber problematisch bei Produkten, die etwas beratungsintensiver sind. Also wenn man ein bisschen mehr wissen muss, und gerade im Gesundheitsbereich wird sicherlich jeder zustimmen, dass das eigentlich nicht der Bereich ist, wo man am falschen Ende sparen sollte. Die Leute haben Fragen. Ja, das ist sehr viel komplexer. Das muss ich ja einnehmen, da schmiere ich mich ja nicht nur auf die Haut und so weiter.
Mhm.
So, und da ist es dann natürlich schwierig, über den Preis zu gehen, weil manchmal sogar negativ, weil ja über den Preis auch die Qualität definiert wird.
Und gerade bei so hochwertigen Produkten, weil die aus Pflanzen hergestellt werden, wir wissen ja selber, wie teuer Obst und Gemüse im Handel ist, wenn das aus so vielen Pflanzen hergestellt wird, wie du eben beschrieben hast, dann hat das auch seinen Preis.
Ja.
Wobei ich finde, 2 Euro am Tag ist eigentlich ein Geschenk, weil ich nehme
das Produkt schon einen Preis. Man muss es ja immer aus der Sicht einer Person sehen, die das bisher noch nie gemacht hat.
Mhm.
Ja, also da war ja null bisher. Und jetzt soll sie 2 ausgeben, dann fragt sie natürlich, wofür?
Ja, natürlich.
So. Und um diese Sachen zu machen, braucht es dann einfach mehr Unterstützung.
Mhm.
Und so haben wir eine neue Geschäftsidee entwickelt, die in die Zukunft, auch in die neue Zeit, in eine moderne Zeit passt. Und die beinhaltet eben, dass es hier nicht nur um Geld verdienen geht. Und das ist nicht nur, und das ist ja schon positiv, dass wir mit etwas Geld verdienen, wo wir ja einen Nutzen bieten, also wo wir den Menschen helfen bei ihrer Gesundheit und sie aufklären über das, was sie möglicherweise über die normalen Medien an Informationen nicht erhalten oder so unterschiedliche Informationen erhalten, dass es wieder verwirrt.
Wir sagen
deshalb
immer,
haben wir, darf ich das ganz kurz noch sagen, deshalb haben wir eben diesen dritten Bereich, dass wir diesen Bereich der Community, also der Gemeinschaft hinzugefügt haben. Das heißt, wir bieten Erfahrungsaustausch an. Die Menschen treffen sich, tauschen sich untereinander aus. Also wir sind keine Organisation, die auf Verkauf organisiert ist, sondern wir bringen die Menschen zusammen und die tauschen sich untereinander aus, sodass wir diesen Bereich haben. Wir tun etwas für das Geschäft, wir tun etwas, damit wir die Miete und so weiter zahlen müssen. Wir leben ja in solch einer Gesellschaft. Wir tun etwas für die Gesundheit, etwas Positives, wir bereichern, also wir verlassen die Welt möglicherweise. Das muss man sich mal vorstellen, wenn man das 30 Jahre gemacht hat, hat vielleicht nur einen Menschen das Leben gerettet. Ja? Und das Dritte ist, wir bringen die Menschen zusammen und auch das ist ein Bedarf.
Klar, also die WHO sagt das ja schon, Gesundheit ist ökonomische, körperliche und soziale Gesundheit und wir nennen das ja auch unser 3G-Konzept. Wir bieten einmal die Gesundheit als Grundlage für ein erfolgreiches und glückliches Leben, dann die Möglichkeit, Geld zu verdienen, das ist auch lebensnotwendig und das dritte G ist Gemeinschaft und persönliche Weiterentwicklung.
Genau.
Und das ist auch was, ich beispielsweise genauso wie du, wir sind jetzt gesund und wir haben uns schon finanziell unabhängig gemacht, indem wir vielen Menschen Unterstützung haben zukommen lassen, in vielerlei Hinsicht, für ihre Gesundheit, aber auch für ihre Finanzen. Und mir ist mittlerweile der dritte Bereich am wichtigsten, nämlich unsere Gemeinschaft. Weil was macht uns wirklich glücklich? Das sind Beziehungen zu anderen Menschen. Und da können wir mal über unseren Geist sprechen, der bei uns herrscht. Unseren Spirit.
Ja, und jetzt musst du aber natürlich keine Angst haben. Jetzt kommt natürlich bei dem einen oder anderen sofort dieses Gefühl, ah, hat das vielleicht was mit einer Sekte oder so zu tun.
Ja, ja, das ist ja ungewöhnlich, ne? Dann kann man das schon mal denken, ne?
Das ist ja so, dass in unserer Gesellschaft beispielsweise Gefühle sind ja nicht wirklich erwünscht. Also wenn jemand wütend ist, man darf nicht wütend sein. Wenn man traurig ist, man darf in der Öffentlichkeit nicht wirklich traurig sein. Angst darf man schon gar nicht haben, ja. Und das Merkwürdige ist ja ein positives Gefühl, das ist die Freude. Das ist ja auch schon wieder merkwürdig, wenn man so voller Freude ist und wenn man einfach so voll das Gefühl hat, positiv im Leben zu stehen und eine positive Zukunftsaussicht zu haben und eine Perspektive zu haben. Und jetzt ist man voller Freude. Und wenn man dann mit dieser Freude da draußen mit den Menschen spricht und auf sie zugeht, dann denken die schon natürlich irgendwie, ja, was haben die denn genommen?
Aber man gewöhnt sich dran. Also unsere Leute, wir hatten jetzt wieder eine Veranstaltung am Sonntag mit einem Persönlichkeitstrainer und vormittags haben wir unser Lebenskonzept vorgestellt. Und diese Freude, ja, das gefällt den Menschen und sie gewöhnen sich dran und wollen dann mehr davon.
Ja, ich würde jetzt gerne wieder hin, weil Wirtschaft, Ökonomie ist ja mein Fachbereich.
Ja, genau.
Ich würde gerne wieder auf diesen Punkt kommen, wo wir sagten, okay, man kann das entweder, das, was eine Firma durch den Vertrieb vom Hersteller direkt zum Endverbraucher einspart, also durch den Einsparungen an den Zwischenhandel, Einzelhandel und so weiter, das kann man durch den Preis Reduzierung rausgeben oder eben indem man beispielsweise das dann nutzt, um zusätzlichen Support anzubieten. Und das ist hier der Fall. Wir bieten zusätzlichen Support an, eben diese Treffen, diese Organisation. Und wir wollen auch die Menschen, die das gerne machen und die das gut machen und erfolgreich machen, dass die auch möglichst viel Zeit dafür haben. Also müssen sie natürlich, weil es ja auch Menschen sind, die Miete und sowas zahlen müssen, ihre Kinder zur Schule schicken müssen und so, wollen wir natürlich, dass die Menschen auch etwas daran verdienen. Und so ist es so, dass hier die Produkte in etwa den gleichen Preis haben, wie wenn es Vergleichbare gibt im normalen Markt. Und dass aber das, was eingespart wird, weil ja diese ganzen konventionellen Handelswege nicht bedient werden müssen, wird halt jetzt an die zufriedenen Kunden, die das weiterempfehlen, zurückerstattet.
Mach doch mal ein praktisches Beispiel, damit unsere Zuhörer das verstehen.
Gut. Also, wenn wir uns mal anschauen, dass jemand zu der Entscheidung kommt, ich möchte Gesundheitsprävention machen, dann kostet das Geld. Und dann gibt es welche, die können sich das schon leisten, die haben sich das schon immer leisten können. Die haben möglicherweise auch ein soziales Umfeld, wo das für vollkommen normal gilt. Und dann gibt es andere, die können sich das nicht leisten. Und jetzt muss man sich ja vorstellen, wenn man also geschäftlich etwas aufbaut, dann hat man einen bestimmten Markt. Und es gibt Untersuchungen darüber, dass etwa jeder Vierte sich mit Gesundheitsprävention beschäftigt. 15% sind sogar so etwas wie Vegetarier und sowas ähnliches. Mhm. Und wenn wir 500 Millionen Europäer nehmen und nehmen davon mal 25%, dann sind das ziemlich viele Millionen. Und wenn davon ein gewisser Prozentsatz Menschen sich mit hochwertigen Produkten versorgen möchten, mit dem Besten vom Besten, dann hat man einen gewissen Markt. Wenn man aber jetzt die Möglichkeit hat, Geld zurückzuerstatten, dann haben ja mehr Menschen die Möglichkeit, sich diese Produkte zu leisten. Und das ist eigentlich die Grundidee, um die es hier geht. Also es geht gar nicht um die Millionen zu verdienen, sondern es geht im Kern erstmal um diese kleinste Einheit, die funktionieren muss. Der Kunde muss mit den Produkten zufrieden sein. Er muss sie gut finden und weiternehmen wollen. Und wenn er sie dann gerne weiternimmt, ja, dann tun wir das doch sowieso empfehlen. Wir empfehlen doch ohnehin Dinge, die wir gut finden. Ob das ein Kinofilm ist, ob das ein Restaurant ist, ob das der Zahnarzt ist oder so. Also das tun wir doch ohnehin. Und jetzt ist es so, wenn man das dann an 3 Personen beispielsweise im ersten Monat weiterempfiehlt, kriegt man sein erstes Produkt gratis. In etwa. Also es wird eine Geld zurückerstattet. Aber ich möchte das jetzt nicht monetär also zu sehr ins Detail führen. Und dadurch entsteht natürlich etwas, wenn jemand jetzt kein Geld hat, sich das mal zu probieren, ich sagte ja am Anfang, probieren geht über studieren, kann er sagen, okay, ich schau mal, ob ich das mit anderen gemeinsam teste. Und so kann es sein, dass sich daraus etwas entwickelt, wo man hinterher beispielsweise 100 Euro Produkte einkauft und vielleicht jeden Monat 50 Euro zurückerstattet bekommt, weil man es weiterempfohlen hat.
Das Schöne ist bei unserem Unternehmen, dass wenn einem das Produkt nicht gefällt, dann kann man auch eine leere Dose zurückschicken und bekommt das Geld
zurück. Innerhalb von 30 Tagen.
Genau. Und das finde ich absolut ethisch und sehr seriös, weil dann, wenn die Produkte nicht wirklich hervorragend wären, würde das Unternehmen nicht mehr existieren.
Ja, es ist ja immerhin 1936 gegründet worden und mit einem neuen Namen und mit diesen neuen Computertechnologien und Vertriebstechnologien nutzend und diesen Empfehlungsmarketing nutzend, es ist 1992 gestartet.
Und seitdem in vielen, vielen Ländern international vertreten über diese Weiterempfehlungsschiene, ne?
Ja, also ich selbst habe in 12 Ländern Menschen, die durch irgendjemanden, ausgelöst durch meine ersten Empfehlungen, die Produkte empfohlen bekommen haben, sie ausprobiert haben, für gut befunden haben. Und das ist vielleicht auch noch interessant für die Leute, die Kaufleute sind. Es ist eine unglaublich hohe Wiederbestellquote. Bei mir, denen, wo ich es persönlich empfohlen habe, vor 7 Jahren, sind aus den ersten 12 Monaten 30% noch dabei.
Ja, das ist eine tolle
Quote. Insgesamt über die 7 Jahre, natürlich ist immer mal wieder jemand, man begegnet ja neue Menschen. Also ich habe es in diesen 7 Jahren an 64 Menschen empfohlen. Mhm. Und von denen sind jetzt 15 noch dabei. Und das würden die ja nicht tun, sie würden es ja nicht weiter bestellen, wenn die Produkte nicht gut wären über Jahre.
15 Personen hast du in deiner ersten Ebene. Und ja. Daraus sind insgesamt 7000 entstanden, ne?
Ja, genau. Also 6 haben das dann weitergemacht, intensiv weitergemacht. Mhm. Die anderen 8, 9 nutzen nur die Produkte.
Mhm.
Und 6 haben gesagt, ey, das macht ja Spaß, haben auch ihre Erfolgserlebnisse gehabt und haben sich darauf fokussiert. Ja, und 5 davon sind inzwischen hauptberuflich damit tätig.
Einer davon ist der Dr. Gillion, unser Orthomolekularmediziner, ne?
Er ist keine direkte, aber er ist richtig. Meine zweite Team, ne? Ebene sagen wir hier, mhm. Also er ist gesponsert durch einen Heilpraktiker und Apotheker, den Hans Rahe, und der hat dann den Dr. Johann Gillion gesponsert. Ja, so nennen wir das, Sponsoren.
Genau. Und auch sein Credo ist, ich helfe lieber Menschen, gesund zu sein und Prävention zu betreiben, und hat sich deswegen auch im Bereich Prävention engagiert, und das finde ich ganz großartig, weil wenn wir die ganze Entwicklung im Gesundheitswesen sehen, ist es auch nicht mehr bezahlbar, so wie es im Moment läuft, und dass halt nur mit Medikamenten versucht wird, Symptome zu kurieren. Ich denke mal, Prävention ist die Zukunft im Gesundheitswesen.
Ja, jetzt schauen wir uns aber mal die Frage an, warum macht denn das dann nicht jeder?
Ja, warum eigentlich?
Warum macht das nicht jeder? Also ein Vertriebler würde jetzt sagen, ja, weil sie es noch nicht wissen. Weil sie es noch nicht kennen.
Stimmt, das war bei mir auch so. Sonst hätte ich schon viel früher angefangen.
Und ein anderer Grund ist möglicherweise die Person, durch die man das zunächst erstmal kennenlernt. Es kann sein, dass diese Person einem nicht sympathisch oder nicht vertrauenswürdig erscheint. Man muss einfach wissen, das ist ja kein professionelles Geschäft. Das ist ja ein Empfehlungsgeschäft. Da kann man sagen, das sind also keine Kaufleute in dem Sinne, sondern das sind Menschen so wie die Nachbarn oder so. Es kann also sein, dass man sagt, das kann ja wohl nicht wahr sein, das kann ja wohl nicht richtig sein. Da kommt ein Kraftfahrzeugmechaniker und will mir jetzt was von gesunder Ernährung oder Gesundheitsprävention erzählen. Ja?
Mhm.
So, und der andere Aspekt ist natürlich der, grundsätzlich ist es so, Arthur Schopenhauer hat mal dieses Zitat gebracht, es gibt diese 3 Phasen der Anerkennung. Und die erste Phase ist die, da wird man belächelt. Und manch einer, der schon mal was Neues angefangen hat oder die Entscheidung getroffen hat, sich selbstständig zu machen, kennt das sicherlich. Haha, mach du mal und so. Wir werden ja sehen. Du wirst schon scheitern und so weiter. Und die zweite Phase ist dann die, wo man anfängt, anderen weh zu tun. Und das ist, da wird man dann bekämpft. Und das ist ja auch ein ganz normaler Prozess. Jeder Unternehmer ist ja in diesem Sinne auch gleichzeitig ein schöpferischer Zerstörer. Also wenn man etwas Neues erschafft, dann kann es ja sein, dass etwas anderes sich dadurch bedroht fühlt. Also nehmen wir die Entwicklung der Cash-and-Carry-Märkte beispielsweise. Früher gab es ja überall Tante-Emma-Läden und manch einer bedauert das ja auch, dass es die heute nicht mehr gibt. Aber sie haben einen Riesenerfolg. Und durch diesen Erfolg ist etwas Neues entstanden, aber auch etwas anderes musste Platz machen.
Ja, klar.
So, und da fühlen sich natürlich die, die gut im Geschäft sind, denen es gut geht, denen es ökonomisch gut geht, die ihre Apotheken haben, die ihre Drogerien haben, der Einzelhandel, also eben diese konventionelle Wirtschaft, die fühlen sich sozusagen dann möglicherweise irgendwann bedroht. Und wenn man schaut, dass Beziehungen, Connection zu Presse und zu Medien ja über Jahre, über Jahrzehnte, die gehen Golf spielen und kennen sich schon vielleicht aus der Kindheit und so weiter, gewachsen ist, ist es natürlich so, dass es viel leichter und nicht auch, weil es von der Zahl her ja, von der Power, von der Macht her viel mehr Menschen sind als so eine kleine Geschäft, kleine Firma, wie wir das sind, dann ist es natürlich klar, dass man nicht sich darüber wundern kann, dass in den Medien, in der Presse nichts Positives über uns erscheint. Und hinzu kommt noch, dass diese Branche ja auch recht neu ist. Das heißt, es gibt wenig Erfahrung in der Gesellschaft, in der Bevölkerung darüber. Also wenig Kompetenz auch die Spreu vom Weizen zu trennen. Und man merkt sich natürlich oft eher die negative Erfahrung als die positive Erfahrung. Und so kommen wir in diese Phase wo man bekämpft wird. Und erst dann, wenn man das überlebt hat, wenn immer mehr Menschen positive Erfahrungen damit gemacht haben, dann setzt sich diese Sache mit der Zeit durch. Und du möchtest was sagen?
Nee, du bist so begeistert und erzählst so schön. Also bei uns ist es so, je nachdem, welchen Bewusstseinsstand die Menschen haben, findet alles drei gleichzeitig statt. Also dieses Belächeln findet statt, dieses Bekämpfen, aber auch dieses Bewundern, wenn die dann sehen, wie erfolgreich wir sind und dass wir Recht haben mit dem, was wir tun, dass es gut ist für unsere Gesundheit und dass es gut ist, auch für seine eigene finanzielle Existenz vorzusorgen, weil wenn wir uns die Systeme anschauen, wo die im Moment halt zusammenbrechen zum Teil oder zumindest ins Schwanken geraten, da ist es einfach wichtig, diese Selbstverantwortung zu übernehmen. Und wir haben viele, die uns mittlerweile auch bewundern. Und das war ja in diesen Franchise-Systemen auch der Fall. Also McDonald's und diese Ketten, das war ja früher, wurde ja auch belächelt und bekämpft. Und mittlerweile kann man sich die gar nicht mehr wegdenken.
Ja, und Akupunktur, Hypnose, traditionelle chinesische Medizin, Homöopathie, alles das ja genauso.
Ja, schön. Also, möchtest du noch was abschließend sagen zu dem Thema Empfehlungsmarketing?
Ich möchte gerne jeden ermutigen, gerade deshalb, weil ich komme aus sehr einfachen Verhältnissen. Also mir war es nicht möglich, ein Geschäft zu gründen. Und manch einer hat ja auch Angst davor, vor dem Thema Selbstständigkeit. Man kennt ja das auch so ein bisschen, wo man sagt, ja, selbstständig heißt einfach nur im Vergleich ständig und selbst arbeiten. Ja? Mhm. Also viele, die selbstständig sind, arbeiten ja viel mehr als im Angestelltenvertrag gleichzeitig das Risiko. Und da hat manch einer ja auch Angst davor. Und auch deshalb, weil ich bin zum Beispiel auch nicht jemand, der so Belege sammelt. Also ich frage mich manchmal auch, ja, wenn wir so Steuererklärung abgeben müssen und die Belege sammeln müssen, hinterher wenden wir 25% unserer Zeit für diese Dinge auf. Und das wollen wir ja eigentlich gar nicht machen. Also ein Künstler möchte ja malen, ein Musiker möchte ja Musik machen und nicht Steuergeschichten machen. Mhm. Und so. Es muss natürlich sein, das ist schon ganz, ganz klar. Und der Vorteil, der jetzt hier ist, sind zwei Dinge. Und das möchte ich jeden ermutigen, weil ich eben auch aus diesen Situationen herauskomme. Kopf schlägt Kapital. Wir gehen eine neue Zeit, wo Informationen, wo Ideen wichtiger sind als Kapital. Das zeigen gerade die Entwicklungen in den letzten Jahren, wo Leute, die Geld haben, in den Börsen spekuliert haben und viel, viel Geld verloren haben. Viel, was sie aufgebaut haben, wieder verloren haben und so. Und hier gehen wir rein, Kopf schlägt Kapital. Und da gibt es auch ein interessantes Buch von Günter Faltin, der ist Professor an der Universität Berlin für Entrepreneurship. Und das empfehle ich gerne, das heißt genau, Kopf schlägt Kapital, die ganz andere Art, ein Unternehmen zu gründen. Und das andere ist, das Entrepreneurship ist vielleicht jetzt ein Begriff, den nicht jeder bekannt ist, aber das ist im Grunde die Trennung zwischen Ideengeber und Betreiber eines Geschäftes und Administration. Und das ist die Riesenchance, die man hier hat, dass wir hier in diesem Geschäft nichts mit Administration, mit Business-Administration zu tun haben. Das macht alles die Firma. Also die Produkte, die Forschung, die Lieferung, den Versand, die Buchhaltung. Es gibt keine Lagerhaltung und gar nichts. Das heißt, womit man sich hier hauptsächlich beschäftigt, ist, sich zu vergewissern, dass das alles in Ordnung ist. Also sind die Produkte gut, ist die Firma in Ordnung, sind die Menschen, mit denen ich das zu tun habe, sind die in Ordnung. Also dass man sich da vergewissert und ansonsten das eben weiterempfiehlt. Mit Menschen in Kommunikation tritt, Treffen organisiert, Treffen macht, an Treffen teilnimmt. Und dann sind zwei Dinge noch wichtig, weil die Zeit rennt uns davon, deshalb bin ich ein bisschen kurz angebunden. Das eine ist, bitte denken Sie, dass Sie ja noch etwas hinzulernen können. Also einmal, indem man sich mit anderen austauscht oder dadurch, dass man Seminare besucht. Das zweite ist, oft gehen wir von der Situation aus, in der wir sind, und auch von den Erfahrungen, die wir haben. Das heißt, wir kennen in unserer modernen Gesellschaft, man muss alles alleine machen. Ellbogengesellschaft. Und hier ist es so, wir machen das gemeinsam. Wir arbeiten im Team. Und ein Haus wird ja auch nicht alleine vom Dachdecker oder vom Maurer oder vom Elektriker gebaut, sondern da kommen ganz, ganz viele Menschen hinzu und jeder bringt seine speziellen Eigenschaften rein. Und gemeinsam wird dann hinterher das fantastisch schöne Haus errichtet. Und genauso ist es hier in diesem Geschäft auch.
Ja, vielen Dank, Uwe. Und es gibt ja auch tolle Bücher. Du bist ja auch in einem Buch erwähnt. Das heißt, sag nochmal kurz, es ist alles gesagt. Ne? Kannst du zu dem Buch was sagen?
Es handelt das ist ja auf jeden Fall ein ganz guter Abschluss. Es ist alles gesagt.
Ja. Ja, möchtest du dem Buch was sagen?
Ja, in diesem Buch sind 22 Unternehmer und Unternehmerinnen vorgestellt, die auf eine neue, vollkommen neue Art und Weise ein Geschäft machen. Und das hatte ich eigentlich in der Einleitung schon gemacht, um es kurz zu sagen. Konvention schlägt Funktion. Mhm. Ja, also Konvention ist das der übliche Handel. Und was ist aber eigentlich die Funktion des Handels? Die Funktion des Handels ist, Produkte vom Hersteller zum Verbraucher zu bringen. Mhm. Das ist die Funktion. So. Und das ist genau das, was wir machen. Und da sind 22 Geschichten beschrieben. Und es sind auch Unternehmer, die beseelt davon sind, einen Beitrag zur Verbesserung der Gesellschaft zu leisten, es nicht auf Kosten der Naturressourcen zu machen und es nicht auf Kosten von anderen Menschen zu machen.
Das sind die sogenannten LOHAS, die neue Zielgruppe, zu denen
ja,
wir gehören.
Lifestyle of Health and Sustainability. Yes.
Genau, wir engagieren uns ja für Nachhaltigkeit und für Gesundheit und immer mehr Menschen schließen sich uns an und das finde ich eine tolle Entwicklung. Es gibt auch noch andere tolle Bücher, wie das von dem Professor Zacharias, das heißt Network Marketing, Beruf und Berufung. Er hat ja einen Lehrstuhl an der Fachhochschule Worms, also das wird als Studiengang auch dort unterrichtet, also es ist sehr seriös. Und es gibt auch noch weitere tolle Bücher. Ich habe noch eins gelesen, das heißt Way 4, Network Marketing im 21. Jahrhundert. Und was mir da gefallen hat, da stand drin, diese Welle, diese vierte Welle wird die Gewinner des 21. Jahrhunderts hervorbringen. Ja, Uwe, und du gehörst dazu und ich mittlerweile auch. Und ich wünsche allen Neugier und Offenheit, sich mit diesem tollen System mal auseinanderzusetzen und ja, und sich einfach schlau zu machen, um hier zu erkennen, ob das eine Chance für denjenigen darstellt. Ja, und in dem Sinne bedanke ich mich jetzt erstmal und ja, alle, die dieses Audio weitergeben, die können dann auch den Menschen, die sich dann weiter dafür interessieren, noch nähere Informationen zum Geschäft, zur Firma und zu den Produkten geben. Und ich wünsche euch dabei viel Erfolg und ja, danke nochmal an Uwe. Und ich sage dann mal Tschüss, bis demnächst.
Ich danke auch und Tschüss.
Tschüss.